So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Also, über welches Thema reden wir heute? Nehmen wir das direkt als Einstieg, weil die Frage kam nämlich gerade von unserem Gast Stefan, während wir parallel schon den Aufnahmebutton geklickt haben.
Ja, genau. Und das ist jetzt eine schöne Einleitung, aber es hilft mir bei meiner Frage nicht weiter.
Wir reden heute über Medien, über Medienkonsum und die Auswirkungen von Medien auf unsere mentale Gesundheit, auf unsere Gehirnleistung und alles, was du damit in Verbindung bringen möchtest.
Oh, super. Das ist genau mein Ding. Ja, da bin ich jetzt gespannt auf euren Input. Oder wie ist das aufgebaut, der Podcast?
Es wird einfach die authentischste Folge ever sein. Also in diesem Atemzug herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field Effects. Ihr habt schon unseren Gast zu hören bekommen. Wir haben heute Professor Stefan Buchhester bei uns zu Gast.
Hallo.
Mit seinem puren Sein. Und reden heute über das gerade eben genannte Thema. Wir haben keine feste Agenda, das heißt, sei einfach gespannt, was für Fragen fließen werden. Und vielleicht möchte Mel aber auch mal zwei Worte sagen, während wir...
Ich halte mich dezent im Hintergrund, aber auch von mir schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst. Und ich bin selbst schon gespannt. Ich bin mit diesen Themen 0,0 ja, in Berührung schon, aber ich habe mich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt und bin extrem gespannt, was für neue Erkenntnisse ich und unsere Zuhörerschaft heute haben werden.
Dann sei gefasst, wenn dir Stefan gleich erklären wird, wie blöd eigentlich du sein könntest, ohne es bewusst wahrzunehmen. Vermute ich jetzt einfach mal, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, im Laufe der Folge werden auch die Zuhörer erfahren, in was für einem Verhältnis auch Stefan und ich zueinander stehen. Ich möchte aber direkt in das Thema reinjumpen. Stefan, welche negativen Auswirkungen haben tatsächlich Medien auf unsere mentale Gesundheit? Und ich möchte das ein bisschen spezialisieren, insbesondere Social Media. Wir kommen nachher gerne noch zu den anderen Medien, aber ich möchte mit Social Media direkt beginnen.
Okay. Wie viel Sendezeit haben wir?
So viel du möchtest.
Okay, es gibt diesen wunderbaren Podcast von einer großen Zeitung. Da muss man am Anfang immer ein Wort sagen. Und die Sendung ist erst vorbei, wenn man dieses Wort sagt. So viel Zeit haben wir nicht. Das geht dann durchaus mal 3-4 Stunden. Aber ich würde vielleicht als Antwort auf deine Frage, ich würde die gerne 3 teilen. Mhm. Also zum einen, welche Auswirkungen haben Social Media tatsächlich auf unsere physische, also auf die Prozesse in unserem Gehirn, die dann wiederum natürlich unsere mentale Gesundheit beeinflussen. Das ist der erste Punkt, wo ich gerne was zu sagen würde. Der zweite Punkt ist, was hat es auf unsere psychisches Konzept, also was Motivation, was Eigenwahrnehmung, Selbstbild und so weiter zu tun hat. Und der dritte Aspekt, was hat es wirklich auf neuropathologischer Ebene? Also was passiert da bei uns im Gehirn? Und ich würde das auch genau in der Reihenfolge mal loslegen. Also mal, wenn man sich nur die Bits per Minute anguckt, also die Informationsrate pro Sekunde, die bei Social Media auf uns einprasselt, dann sind das wahnsinnig, wahnsinnig viele Informationen. Und wir nehmen ja pro Sekunde rund 11 Millionen, also ich mache die Zahl nochmal langsam, das sind 6 Nullen, also 11 Millionen Reize pro Sekunde, trommeln quasi auf unser Gehirn ein. Und von diesen 11 Millionen pro Sekunde kann unser Gehirn aber 60 nur ganz bewusst verarbeiten. Was hat das für eine Konsequenz, wenn wir jetzt mal Social Media angucken? Wir haben das Problem, dass dort natürlich alleine die Bewegung, die Bilder pro Sekunde, die Veränderung auf den Bildern pro Sekunde, also die Menge an Aktionen auf den Bildern, enorm hoch sind. Das heißt, unser Gehirn bewegt sich die ganze Zeit in einem Dauerstressmodus. Das ist an sich nicht kompliziert und nicht kritisch, wenn es auch eine Erholungsphase gäbe. Aber die gibt es nicht und somit wird das für unser Gehirn der Normalzustand. Das bedeutet aber auch, dass wir beispielsweise, was die Empfindungszentren unseres Gehirns betrifft, also dort, wo wir Belohnung erleben, dass wir dort auch ständig nur ein System befeuern, nämlich das dopamingesteuerte System, also die dopaminäre Struktur. Und Dopamin hat einen Gegenspieler Serotonin. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn man vor so einem Automaten, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, wo man so Geld reinwirft und dann dreht sich da sowas, dann kommt so ein Schokoriegel raus, ne? Und jetzt gibt's ja so den Moment, wo man Angst hat, dass der Schokoriegel nicht runterfällt, weil diese blöde, komische Schnecke da drin sich nicht weit genug gedreht hat. Und dieser Moment, wo man sozusagen eigentlich am Automaten ruppeln möchte und ruckeln möchte, und wenn dann der Schokoriegel fällt, das ist Dopamin. Und der Gegenspieler ist Serotonin. Also Serotonin heißt, ich pack den aus und dann beiße ich in diesen Schokoriegel und der macht alles in mir, oh, das Ruckeln hat sich gelohnt.
Geil.
Das ist Serotonin. So, und das sind diese, genau, und dieses Geil, dieser Geil-Moment, das ist, wenn du sozusagen morgens deinen ersten Kaffee durchlaufen lässt, ne, dass du da zuguckst und sagst, los, komm, gib her! Und dann kostest du und dann chillig. Und diese zwei Spiele haben wir, und durch dieses Social Media, durch die Geschwindigkeit von Bildern, durch die Geschwindigkeit von Informationen, dort wird die ganze Zeit das dopaminäre System angesprochen. Das heißt, wir bewegen uns immerzu auf einem ganz, ganz hohen Level. Und das führt einfach dazu, dass wir sozusagen eine innere Abhängigkeit entwickeln. Also wir wollen diesen Kick, wir brauchen diesen Kick. Und das passiert eben auch, wenn plötzlich mal ein Beitrag kommt, wo langsame Bilder drin sind, wenige Informationen, dass unser System da Entzugserscheinungen hat. Also sagt, es ist langweilig, ich swipe einfach weiter, peng. Mhm. Das bedeutet, wir sind in so einem selbstverstärkenden Prozess drin.
Das ist
sozusagen
wahrscheinlich
das, was hormonell passiert, ja?
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir auch immer wieder nach noch aktiveren Bildern wahrscheinlich suchen, ne? Also warum wir dann eben diese Gewohnheit, diese Abhängigkeit entwickeln und dann sagen, okay, jetzt quasi der noch stärkere, nicht nur das nächst schnellere Video, sondern wirklich der nächst stärkere Kick, wo ist mehr Adrenalin im Video enthalten, wo sind noch schnellere Bilder enthalten, wo sind noch mehr Extreme enthalten, egal in welche Richtung.
Genau. Und wenn man sich das auch mal anguckt, oder man guckt sich vielleicht mal Filme aus den 70ern, 80ern, 90ern an, jetzt mal unabhängig davon, welche Frisuren die hatten oder welche Klamotten. Wenn man sich mal anguckt, wie diese Filme geschnitten sind, dann hat man viel weichere Schnitte, viel längere Aufnahmen. Und die neuen Filme, die sind einfach so hart geschnitten und so schnell geschnitten, einfach um dieses Belohnungszentrum, diesem dopaminären Belohnungszentrum immer noch einen Kick mitzugeben und dann sagen, bam, 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 ich halte dich die ganze Zeit unter Feuer. Und dann gehen wir raus aus diesem Film und denken so bei uns, boah, das war doch unglaublich, was da abging. Aber eigentlich sind wir die ganze Zeit nur dopaminär befeuert worden. Und das ist sozusagen der eine Punkt. Der zweite Punkt, über den ich gesprochen habe, dass ich gesagt habe, was macht das mit unserer Motivationsstruktur? Also was passiert da eigentlich? Und was ja passiert ist, dass ich mich die ganze Zeit kompetent erlebe, aber eben auch nur dopaminär kompetent. Das bedeutet, ich kann durch das Swipen darüber entscheiden, wann der nächste Reiz kommt. Was auf der einen Seite gut ist, weil Menschen leben davon, sich kompetent zu erleben. Auf der anderen Seite gibt es einen Faktor, der in unserem Leben, in unserer Realität eine wichtige Rolle spielt. Und das ist Belohnungsaufschub. Also ich tue jetzt etwas und ich bekomme die Belohnung später. Also ich gehe jetzt zur Schule und ich habe später dann irgendwie einen schönen Job. Oder ich nehme jetzt den Podcast auf und ich bekomme irgendwann Feedback von Leuten, die gesagt haben, das war spannend, das hat mich interessiert. Und was jetzt passiert, dass ich natürlich die ganze Zeit meine Belohnung sofort bekomme. Also Social Media, der Beitrag ist langweilig, zack, ich swipe, bam, ich bin beim nächsten Beitrag, der mich dopaminär viel mehr fordert, viel mehr Belohnung dopaminär bringt. Ich verlerne also Belohnungsaufschub. Und alle Untersuchungen zeigen, dass zu dem Thema Lebenszufriedenheit, Glück und so weiter einer der wichtigsten Faktoren dieser Belohnungsaufschub ist. Das bedeutet, wenn ich nicht gelernt habe im Leben, dass ich heute etwas tue und erst später dafür belohnt werde, dann ist meine Chance, lebenszufrieden zu werden, deutlich geringer. Das heißt zum Umkehrschluss aber auch, dass ich dadurch, dass ich die ganze Zeit die Möglichkeit habe, mich dopaminär zu befeuern, ich gar nicht mehr in diese Verlegenheit komme, mein anderes Belohnungs- und Befriedigungssystem irgendwie zu etablieren und irgendwie adäquat anzusprechen.
Aber das ist doch eigentlich voll ein Bias, weil ich denke ja die ganze Zeit nur, dass ich das kontrollieren kann, aber eigentlich kann ich das doch gar nicht kontrollieren. Ich kann lediglich die motorische Steuerung dahingehend kontrollieren, dass ich swipe, aber den Reiz oder was da kommt, das kann ich ja überhaupt nicht kontrollieren, weil da sind wieder...
Aber du erlebst immerzu einen Effekt und diesen Effekt, den attribuierst du ja mit deinem Handeln. Also, du lässt Instagram laufen, dann kommt immer der gleiche Beitrag.
Ja.
Und was aber passiert ist, wenn du swipest, Pam, hast du einen neuen Beitrag.
Genau, das kann ich kontrollieren. Aber den Inhalt kann ich nicht kontrollieren. Also mein Gehirn kann ja quasi nicht vorhersehen, genauso wie ich nichts im Leben vorhersehen kann, was da gleich kommen wird und was das mit mir machen wird.
Genau, aber du hast ja die Macht, wenn es langweilig ist, sofort weiter zu swipen. Yes. Und unser Gehirn hat ja zwei Verarbeitungssysteme, das Affektive, das wahnsinnig schnell geht, und das Rationale. Und diese Erkenntnis, dass ich ja eigentlich gar nicht vorhersehen kann, was kommt, das ist ein Rationales. Und das kommt, blöderweise ist das langsamer und kommt erst nach dem Emotionalen. Ja. Emotional sage ich auch geil, geil, geil. Das ist das eine. Und das zweite, und das ist motivational relativ kritisch, wenn man sich das mal anguckt und wenn man sich mal die Beiträge anguckt, sind wir natürlich ganz oft in einer defizitären Situation. Also da wird dir Folgendes gesagt. Die nächsten 5 Merkmale zeichnen wirkliche Leader aus und das letzte ist das Wichtigste. Und jetzt denkst du die ganze Zeit, scheiße, was kommt denn da wohl? Und ich muss um Gottes Willen bis zum Ende zuhören, weil das Letzte ist ja das Wichtigste. Und wenn ich das verpasse, werde ich nie eine erfolgreiche Führungskraft, ein toller Partner oder eine tolle Partnerin. Das heißt, mir wird die ganze Zeit suggeriert, du musst unbedingt diese Informationen haben, ansonsten bist du blöderweise leider weiter defizitär. So, das heißt, wir kommen motivational in eine totale Defizitsituation, die wir nur dann kontrollieren können, wenn wir uns dopaminärk befriedigen. Jetzt zum dritten Punkt. Was passiert da neuropathologisch? Wir haben im Gehirn eine Struktur, die ist dafür verantwortlich, wie wir motiviert werden. Das ist eine ganz kleine Struktur, Nucleus accumbens heißt die, und die ist fatalerweise mit ganz zwei wesentlichen Elementen verknüpft, nämlich einmal mit unserem Befriedigungszentrum, also dort, wo wir uns belohnen, wo wir Belohnung erfahren, und zum zweiten Mal massiv verantwortlich für unsere Motivation und Aufmerksamkeitssteuerung. Und was jetzt passiert, ist dadurch, dass ich Social Media die ganze Zeit mache, und das ist blöderweise zweidimensional, werden viele andere Sinnesreize, die ich eigentlich brauche, um belohnt zu werden, weil ich nun mal als Mensch mit mehreren Sinnen ja aufgewachsen bin und sozialisiert bin, werden die nicht mehr bedient. Und jetzt passiert etwas, was ganz fatal ist. Wenn meine Belohnungsstruktur nur noch zweidimensional angesprochen wird, nicht mehr haptisch, kein Geruch, kein Geschmack, ganz, ganz, ja, Sinn, von den Sinneseindrücken her total limitiert, dann sehen wir, dass sich dieser Nucleus accumbens auch tatsächlich verkleinert. Das bedeutet, meine Kompetenz wirklich psychopathologisch, also meine Kompetenz, mich zu motivieren, die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen, wird reduziert. Und gleichzeitig werde ich dopaminärk befeuert, wenn ich das System benutze. Das heißt, wir verabschieden uns selbstständig aus dem alltäglichen Leben, wenn wir ausschließlich Social Media benutzen oder Social Media in dieser Menge benutzen.
Ja, ja.
Ich finde das extrem krass. Ich habe jetzt gerade so überlegt, ich kann das gar nicht, diese Videos gucken. Das stresst mich ohne Ende. Ich sehe aber auch mittlerweile viele Jugendliche, die ja nur noch am Swipen sind, also wo ich mir denke, die können das Bild doch gar nicht aufnehmen.
Brauchen sie auch gar nicht mehr. Also Untersuchungen zeigen, dass selbst wenn dort sinnlos Informationen gezeigt werden, dass alleine dieser Effekt des Swipens und ich kriege das nächste Bild und da kommt wieder einer und sagt, hey, was ich dir schon immer mal sagen wollte und du bist der Einzige, dem ich das erzähle, ja, dass das natürlich immer mir so diesen Effekt gibt von wow, Gott sei Dank habe ich genau an dem Punkt angehalten, weil der erzählt mir das jetzt. Ich meine, das ist ja rational Unsinn. Man muss sich jetzt mal vorstellen, da erzählt mir einer, wie du als Coach, Trainer, Berater oder weiß der Geier was, wie du Millionen Umsätze in kürzester Zeit machst. Da muss man sich ja die Frage stellen, warum hat der Mensch sich die Zeit genommen, dieses Video aufzunehmen und gibt sich so wahnsinnig viel Mühe, dass ich ihm folge oder ähnliches. Weil wenn er doch schon so wahnsinnig viel Geld mit seiner Methode verdient hat, warum ist er dann daran interessiert, mich als Follower auf Social Media zu bekommen? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, einfach weil das so ein altruistischer Typ ist, weil der im Humboldtschen Sinne einfach die Welt an seiner wahnsinnig tollen Idee teilhaben lassen will. Klar, ist eine völlig legitime Idee, möchte ich auch gar keinem ansprechen oder absprechen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass all die, die mir erzählen, wie wahnsinnig erfolgreich sie bei Social Media sind und ich müsste nur genau das machen und ihm bis zum Schluss folgen oder irgendwas abonnieren und den Kanal oder weiß der Geier was, dass alle, die eigentlich wirklich total altruistisch an meinem Wohlempfinden interessiert sind, möchte ich mal in Frage stellen.
Dahinter steckt ja sowieso ein Riesenmarkt, ne? Ich glaube, das Fass sollten wir erst gar nicht aufmachen. Da können wir wahrscheinlich einen kompletten Podcast alleine nur über dieses Thema drehen. Es gibt aber zwei Sachen, die mir gerade in den Sinn kommen. Ich habe mich immer wieder mal mit diesem Thema beschäftigt, natürlich nicht annähernd so detailliert wie du. Aber es gab irgendwann mal, frag mich bitte nicht nach der Qualität der Studie, weil das ist ja übrigens, Mel, das ist jetzt so ein Zeitpunkt, wo meine komplette wissenschaftliche Kompetenz unter den Tisch gemauert wird, weil alles, was ich kann und beherrsche, habe ich von diesem Mann hier gelernt. Das vielleicht
vielen
mal.
Vielen Dank, aber das kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber trotzdem vielen Dank.
Jedenfalls, wir haben eine Studienlage darüber gehabt, dass insbesondere bei Kindern und bei Jugendlichen, also das Alter, wo wir eigentlich in dieser Entwicklung, in dieser puren Entwicklung drinstecken und wo Social Media den größten Impact auf unsere Entwicklung hat, dass wir dort in den letzten Pi mal Daumen 10 Jahren sehr, sehr negative und fatale Folgen eben auch erleben. In puncto Konzentrationsspanne, Aufmerksamkeitsspanne, was ich so ein bisschen natürlich auch mit diesem Belohnungsaufschub gerade in Verbindung bringe, dass das natürlich auch damit zusammenhängt. Und auf der anderen Seite, und das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen natürlich wieder paradox, aber auch irgendwie losgelöst davon, es gibt auch Studien, wo wirklich N sehr gering ist, ich glaube 50 oder so, aber es gibt sie, wo gezeigt wurde, dass bei bestimmten depressiven Verstimmungen im Alter von 10 bis 16 bei diesen Menschen eben auch positive Effekte festgestellt wurden von Social Media, dass sie eben mit diesen depressiven Verstimmungen besser umgehen konnten, euphorischer waren, mehr Lebensfreude angeben konnten und so weiter und so fort. Wie erklärst du das, beziehungsweise kannst du so ein bisschen auch was zu Konzentration, Aufmerksamkeitsspanne sagen und eben vielleicht auch ein bisschen was zu dieser positiven Auswirkung?
Okay, also du stellst auf zwei Untersuchungen ab. Die eine ist vor Corona gelaufen, die ist so um die
genau.
2019 war Anfang 2000. Da hat man bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren mal die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne gemessen. Und was man rausbekommen hat, ist, dass wir diese Kinder eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr 15 bis 17 Sekunden hatten. Also Aufmerksamkeit muss man das aber verstehen, dass das psychologisch definiert ist. Also nicht, dass die nach 15 Sekunden das Buch zur Seite legen oder den Film ausmachen, sondern das hat man mit sogenannten Kippfiguren gemessen. Also Aufmerksamkeit im psychologischen Sinne bedeutet, wie lange kann ich mich auf einen gleichbleibenden Reiz konzentrieren, bevor mein Gehirn anfängt, nach Ablenkung zu suchen. Und was ganz viele kennen, sind diese Kippwürfel. Also diese Kippfiguren, so ein Würfel, der, wo man eigentlich das Gitter sieht, aber eben alle Linien zu sehen sind. Und jetzt kann man mal gucken, wann fängt das Gehirn eigentlich an und sucht sozusagen nach anderen Impulsen. Ne? Sowas. Oder wie lange können die sich auf ein Bild konzentrieren, bevor sie anfangen, woanders hinzugucken, was anderes zu machen und so weiter. Und dann hat man die gleiche Studie nochmal nach Corona durchgeführt und hat eben gemerkt, dass die Aufmerksamkeitsspanne auf 8 Sekunden gefallen ist. Was ein ganz, ganz gravierend und schlimmes Ereignis ist. Und das hat jetzt, man mag jetzt über Corona als Krankheit oder ähnliches, als Erkrankung, Virus und so weiter denken, was man will, das sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, dass wir plötzlich von einer dreidimensionalen Welt zurückgeworfen wurden auf eine zweidimensionale Welt. Und das muss man sich mal wirklich vorstellen, wenn man sich mal so kindliche Entwicklung anguckt. Also wir haben ein Baby und dieses Baby lernt sehen, rein physiologisch sehen und erlebt jetzt also, dass das Auge eine zweidimensionale Welt bekommt. Also wir haben eine Retina und dann haben wir, dort entsteht ein zweidimensionales Bild, das kommt dann hinten in die Sehrinde. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt muss das Kind lernen, dass dieser dreidimensionale Gegenstand, den ich in die Hand nehme, zweidimensional abgebildet ist. Und deshalb nehmen Kinder, auch Babys, Gegenstände in den Mund, weil wir im Mund- und Zungenbereich natürlich viel, viel mehr Rezeptoren haben und die auch in unserem Gehirn viel größere Wahrnehmungsbereiche einnehmen als der optische Bereich beispielsweise. Und deshalb, so lernen Babys die Welt erfahren, also diese zweidimensionale Welt in eine dreidimensionale Welt abzubilden. Und dort lernen sie natürlich auch, mit Aufmerksamkeit umzugehen. Und jetzt passiert Folgendes, haben wir sozusagen Corona oder Remote oder Homeoffice oder mobiles Arbeiten, wie auch immer. Und plötzlich haben wir, so wie jetzt hier, statt dass wir irgendwo zusammensitzen und uns unterhalten, haben wir nur noch eine zweidimensionale Welt. Und was jetzt passiert ist, dass das für unser Gehirn eine existenzielle Stresssituation darstellt. Und Stress für unser Gehirn ist eben nicht wahnsinnig gesund. Und das führt, und das ist wieder dieser Nucleus Accumbens, das führt eben dazu, dass dieser Bereich auch wirklich verkleinert wird, beziehungsweise Schwierigkeiten hat, diese Aufmerksamkeit zu halten. Jetzt haben wir quasi über die Formatio Reticularis, also über Hirnstrukturen unterschiedliche Facetten von Aufmerksamkeit. Wir haben so eine grundlegende Aufmerksamkeit, die da heißt, ich bin wach, ich habe Bewusstsein, ich bin aufnahmefähig. Und wir haben dann ein bisschen höher im Gehirn Aufmerksamkeit, die da heißt, ich nehme bewusst Reize wahr. Ich kann Reize, also unwichtige Reize von wichtigen Reizen unterscheiden. Und dann haben wir noch eine Ebene von Aufmerksamkeit, die da heißt, ich kann mich konzentrieren auf etwas. Und dieser Bereich, ich kann mich konzentrieren auf etwas, bevor in mir ein Bedürfnis entsteht, was anderes zu machen, dieser Bereich ist deutlich kleiner geworden. Und das ist, wie gesagt, sind bei 8 Sekunden. Und das muss man sich vorstellen, das ist eine 25-25%ige Reduktion unserer Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung, was wirklich, wirklich bedrohlich und schlimm ist. Das ist zum einen.
Ich nutze jetzt einfach mal den Moment, um so meine halbe Sippschaft durch den Dreck zu ziehen. Ich beobachte das bei meinen Nichten sehr, sehr stark. Und das mache ich jetzt wirklich nicht, um da einen negativen Stempel aufzudrücken. Ich liebe diese beiden Mädels über alles auf dieser Welt. Aber ich merke es, eine 14, eine 15, 16, die so krass an diesem Handy und an irgendwelchen Medien kleben, vor allem die Jüngere. Stefan, ich bin immer wieder so schockiert und ich fühle mich auch teilweise verzweifelt und hilflos, was ich tun kann, weil sie für mich, das ist meine persönliche Wahrnehmung, sehr desozialisiert und wirklich in dem Moment auch asozial wirkt. Sie weiß einfach teilweise gar nicht, wie rede ich denn mit Menschen, wenn wir irgendwo sind und vielleicht ist es nur ein Café, vielleicht ist es nur der Einkauf und jemand sagt so, oh hey, du bist aber groß geworden oder so, dann merkst du richtig, die fangen an zu stocken. Und das ist nicht, weil ich jung bin und weil ich schüchtern bin, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ein, ich weiß gar nicht, was macht man denn jetzt, was sage ich denn jetzt, renne ich weg, verstecke ich mich, gucke ich weg. Und diese Überforderung, die sehe ich, die kann ich in ihrem kompletten Sein beobachten. Die körperliche Reaktion, die Gesichtsentgleisung, wie die Augen auf einmal anfangen, wie sie anfängt, sich ein Versteck zu suchen. Oder aber auch kleine Sachen. Beispiel, vor 2 Wochen saßen wir hier, ich gebe ihr die Fernbedienung in die Hand, weil wir gesagt haben, wir machen mal einen Filmabend so als Familie. Und wir wollten, dass sie einen Film aussucht. Und dann saß sie da und wir haben eine halbe Stunde alle nichts gemacht. Wir saßen nur. Und haben gesagt, du suchst einen Film aus. Und ich habe die anderen geprimed. Ich sage, wir halten das aus. Wir halten jetzt mal die Situation aus, ne? Sie saß da und hat 3-mal gefragt, ja, was wollt ihr denn gucken? Alle so, ja, du suchst aus. Und irgendwann, 5 Minuten später, hast du schon gemerkt, wie auch bei uns so alle anderen anfingen, hibbelig zu werden. Ich so, nein, aushalten, sie muss jetzt mal. Und irgendwann hat sie, das ist, also die hatte Handyverbot, also Verbot, ne? Ich hatte sie gebeten, ihr Handy im Zimmer zu lassen. Und dann lag sie da und hat wirklich die Tapete angestarrt. Das meine ich so, wie ich das sage. Die hat eine halbe Stunde die Tapete angestarrt, weil die nicht wusste, wie suche ich einen Film, wonach geht's jetzt, kann ich was fragen, was soll ich sie fragen, was wollen die von mir, was will ich überhaupt? So kompletter, also das ist jetzt übertrieben formuliert, aber zum Teil ein Identitätsverlust. Was, und jetzt habe ich ausgeholt und ausgeholt, jetzt kommt die Frage, ich bin ja damit nicht alleine. Also es gibt ja auch ganz viele Eltern, Angehörige, also wir haben ja unglaublich viele Menschen in unserer Familie, in unseren liebsten Kreisen, wo es vielen Menschen wahrscheinlich geht wie mir. Was können wir hier tun, Stefan?
Also ich würde die Frage gerne zurückstellen, weil ich auf deine vorherige Frage noch gar nicht eingegangen bin.
Ich vergesse immer, wie viele Fragen ich stelle.
Mach ja nichts, wir haben ja unendlich viel Zeit. Ne? Wenn du unendlich viele Fragen hast, wir unendlich viel Zeit haben, dann passt das schon. Also, du hattest ja auch noch was zu dem Thema gefragt. Jetzt gibt es ja Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die eine Depression haben, durch Social Media eine gewisse Art von Verbesserung oder Symptomverbesserung erfahren oder vielleicht auch die Verbesserung tatsächlich hinsichtlich des Krankheitsverlaufes. Also vielleicht zwei Sachen dazu, die wichtig sind. Wir haben eine ganz große Menge an verschiedenen Formen von Depressionen. Ja, und es würde mich schon sehr wundern, wenn es irgendeinen Social-Media-Kanal gibt, der dazu führt, dass, egal welche Depression ich habe, ich eine Verbesserung erfahre. So, das wäre überraschend. Was wichtig ist, und das ist etwas sehr Elementares, ich möchte nochmal auf Zellebene gehen bei der Depression. Es gibt viele Depressionsformen, die haben das Problem, dass zwischen den Zellen, also dort, wo Informationen ausgetauscht werden, bestimmte Stoffe nicht lang genug da sind, um eine Aktivität zu erzeugen. Und wenn wir jetzt diesen Effekt von Social Media haben, dass wir immer auf einem dopaminären Level laufen, ist die Wahrscheinlichkeit bei bestimmten Formen von Depression, dass quasi die Monoaminooxidase, also die Aufnahme dieser Stoffe, die wir eigentlich brauchen, um aktiv zu sein, in die Zelle, dass das gehemmt wird, weil wir einen dopaminären Schub haben, das ist höher. Und dann fühlen diese Menschen auch eher wieder einen Antrieb, in die Aktivität zu kommen. Aber Achtung, depressionsabhängig und auch wirklich abhängig davon, worüber reden wir hier. Also wenn wir jetzt so eine Art dysthyme Phase haben, also ich bin einfach nur traurig, dann ist es auch okay. Wenn mein Hund gestorben ist, der kann ja auch traurig sein, dann ist das keine Depression. Und ansonsten warne ich sehr davor, wir haben eine Depressionsliga, da sind Experten, die kennen sich sehr gut aus. Ich glaube, man muss bei so einer Untersuchung sehr vorsichtig sein mit der Frage, über welche Depression reden.
Ich glaube, das Wording ging auch in Richtung depressive Verstimmung und gar nicht mit einer spezifischen Depressionserkrankung, die da genannt wurde. Genau. Und das ist ja halt auch bewusst gewählt, dieses Wort, weil ich glaube, die Forscher dahingehend sich auch dessen bewusst sind, dass ich bei diesen Erkrankungen so eine These oder so ein Abstract eben nicht erstellen kann. So, das würde ja komplett nach hinten losgehen.
Genau. Und jetzt zu deiner anderen Frage, was können wir da tun? Also vielleicht mal ein paar Kennzahlen. Wir haben einen 43-prozentigen Anstieg von psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben einen massiven Anstieg. Jeder Dritte wird in seinem Leben einmal psychisch erkranken. Und insbesondere die Menge der Ängste, die Beziehungsängste, die sozialen Ängste haben enorm zugenommen. Enorm zugenommen, vor allem in der Phase der Pandemie. Was jetzt aber nichts oder Untersuchungen zeigen, dass das weniger was damit zu tun hat, quasi was organisch durch den Virus, die Impfung oder Ähnliches hervorgerufen wurde, sondern dass das ganz viel damit zu tun hat, und da sind wir fast wieder bei der Ausgangslage, dass die Menge der Informationen mit einem ganz, ganz hohen Erregungslevel enorm zugenommen hat. Also es gibt eine Untersuchung, dort ist beispielsweise geguckt worden, wie häufig suchen Menschen in der Pandemie Hilfe, indem sie sich irgendwelche Adressen von Psychologen oder Hilfsangeboten runterladen, sich Routen berechnen lassen dahin. Also alles, was quasi Google so hergibt. und das gleiche Mal geguckt, was hat eigentlich dieser Verlauf, also dieser massive Anstieg mit den Daten in unseren Medien zu tun. Und man sieht, dass es dort eine hohe Korrelation gibt. Also immer dann, wenn unsere Medien beispielsweise anfangen, besonders viele bedrohliche Wörter zu publizieren, besonders intensiv über bedrohliche Zustände zu berichten und immer wieder sich dabei überbieten, was die Intensität des Wortmaterials betrifft, dass wir dann auch einen massiven Anstieg dieser Suchanfragen bei Google haben. Das bedeutet, wir haben offensichtlich, und Achtung, ja, man muss unterscheiden zwischen Korrelativ und Kausalität, klar, aber wir haben zumindest erstmal einen Zusammenhang, einen korrelativen Zusammenhang zwischen dem Anstieg auf der einen Seite der Menschen, die Hilfe suchen für psychische Beeinträchtigung, und auf der anderen Seite die Menge der Buzzwords, die quasi in den Social-Media-Kanälen präsentiert werden. Und in diesem Konzept liegt natürlich auch ein Stück der Lösung. Also wenn wir uns die Frage stellen, was können wir dafür tun, dann ist es in erster Linie wieder, die Menschen auf ein normales Niveau runterzubringen. Also ich mache das mal ganz praktisch hier an unserem Beispiel. Mal zu differenzieren zwischen, gibt es dort eine Depression oder gibt es dort eine Verstimmung? Also ist jemand traurig, vielleicht mit gutem Sachgrund, oder hat jemand eine klinisch diagnostizierte Depression? Und wenn wir uns das mal angucken, wenn wir mal in unser eigenes Umfeld reingucken, dann geht das unfassbar schnell in die Extrembegriffe. Boah, ich werde hier gemobbt oder ich habe eine Depression oder keine Ahnung, das ist Stalking und so weiter. Ich will das gar nicht runterspielen, wenn es diese Sachverhalte gibt. Um Gottes Willen, wenn jemand dieses Erleben hat, dann ist es wichtig, diesem Erleben nachzugehen. Wir müssen nur davon runterkommen, dass jedes singuläre Verhältnis immer gleich mit einer extremen Symptomatik verknüpft wird. Also wenn sich heute jemand zurückzieht, bäm, hat er irgendwie eine Auffälligkeit im Asperger-Spektrum. Ja, wenn jemand mal ein bisschen hektisch ist, bam, hat er eine Auffälligkeit ADHS. Ja. Also wo wir sagen, stopp, warte mal. Jetzt mal ruhig, mal runterdampfen, und das möchte ich auch an der Stelle wirklich empfehlen, zu sagen, nehmt doch mal Druck raus, nehmt doch mal Geschwindigkeit raus. Wir müssen uns doch nicht wundern, dass unsere Kinder, unsere Bekannten, Verwandten, Freunde, in dem Moment, wo wir einen Leerlauf haben an Informationen, an Reizüberflutung, dass die diesen Leerlauf als Leere verspüren. Also Langeweile ist doch was wahnsinnig Tolles. Also Untersuchungen zeigen, dass wenn Menschen in Anführungsstrichen reizarm sind, dass das Gehirn um ein Vielfaches aktiver ist. Also wenn wir Matheaufgaben lösen, dann sind wir hochkonzentriert. Aber sozusagen, das ist nur ein kleiner Teil unseres Gehirns. Wenn wir aber auf der Wiese liegen und einfach in den Himmel gucken, dann feuern ganz viele Teile unseres Gehirns viel, viel intensiver. Wir müssen nur diesen Moment dann auch aushalten. Das ist genau das, was du beschrieben hast mit deiner Nichte.
Und das ist halt aber auch das Schwierige, ne? Gerade, also für alle Parteien ist das eigentlich, finde ich, super schwierig. Die Kinder bzw. die Jugendlichen in dem Alter, die haben es, finde ich, noch mal schwieriger, weil erklär denen mal, dass genau diese Monotonie eigentlich das gesunde Mittel ist, um diesen Turnus eben rauszunehmen. Und bring aber auch mal Elternteile dazu, selbst als erwachsene Menschen genau diese Monotonie auszuhalten. Das kriegen ja nicht mal erwachsene Menschen gescheit hin.
Na klar. Und aber weißt du, Leipziger Innenstadt, ne, mal dieser Moment, ich gehe in die Leipziger Innenstadt, und jetzt stehen dort irgendwelche Stände, die irgendetwas verkaufen. Und jetzt kriege ich den Geruch in die Nase und denke so, oh, eine Waffel oder, keine Ahnung, irgendwas Gegrilltes und was auch immer. Und unser Bulbus olfactorius, also der Nerv hier von der Nase, der geht ja direkt in unser, ganz tief in eine Hirnstruktur, die ganz stark mit Emotionen zu tun hat. Und jetzt auszuhalten und sagen, ja, ich hätte total Lust, hier den Kaffee zu trinken, da eine Waffel zu essen und da vorne eine Bratwurst. Und zu sagen, ich halte das aus, ich brauche das nicht. Weil dieser Reiz, der entsteht nicht dadurch, dass ich wirklich Hunger habe, sondern der Reiz entsteht dadurch, dass Strukturen, Sinneswahrnehmungen angesprochen werden, die eben einer rationalen Kontrolle nicht unterliegen. Und jetzt mal den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich steige ins Auto ein, ich mache nicht das Radio an. Und ich halte die Stille beim Autofahren aus. Oder, das kennen alle, alle diesen Podcast hören, kennen diese Situation, man sitzt irgendwie zusammen und plötzlich entsteht dieser Moment der Stille. Und obwohl alle sich hinstellen und bei Partnerschaften immer sagen würden, ja, ich möchte einen Partner oder eine Partnerin, mit der ich auch schweigen kann. In dem Moment, wo dann dieses Schweigen auftaucht, große Panik in den Augen und jeder versucht, irgendwie dieses Schweigen zu überspielen oder irgendwas zu sagen, statt zu sagen, na Mensch, so super, da haben wir jetzt mal so einen Moment, wo wir einfach schweigen. Punkt. Ja, ich habe fertig quasi, ne?
Das war gerade, also dieses Schweigen war einfach gerade super passend. Ich habe aber tatsächlich meine Frage vergessen. Ich habe, als du erzählt hast, habe ich noch wirklich eine wichtige Frage gehabt, aber ich habe sie jetzt vergessen, deswegen gebe ich jetzt einfach ab an Mel.
Ich komme jetzt auch mal zu Wort.
Oh, Entschuldigung.
Kein Problem, das bin ich gewohnt.
Also das ist so, wenn ihr einen Professor einladet, ne, der es ja sonst gewohnt ist, irgendwie 4 Stunden Vorlesung zu halten, dann ist das, dafür finde ich, bin ich schon total interaktiv.
Also ich finde, in deinen Vorlesungen hatte ich mehr Möglichkeiten zu reden.
Weil ich sie dir gegeben habe oder weil du sie genommen hast?
Weil du mich ständig irgendwas gefragt hast und mich vorgeführt hast.
Ja, das ist wahr.
Das werde ich dir mein Leben lang vorhalten.
So, jetzt ist Melanie aber dran.
Ja. Zu der Geschichte von Ekin mit ihrer Nichte. Ich kenne das auch. Und für die ist es ganz, ganz schlimm, wenn sie irgendwie Medienverbot habe. Sprich, wenn ihnen das Handy weggenommen wird, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Ist es getriggert durch dieses ständige Befeuern der Social Medien? Oder woran liegt es, dass die ja zu nichts mehr Lust haben, nicht mehr rausgehen wollen?
Würde ich gerne mal zweigeteilt darauf antworten. Auf der einen Seite würde ich gerne den Satz, den du gebracht hast, aufgreifen, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit tun sollen. Das Problem ist, dass diese dopaminäre Befriedigung eben nicht rational stattfindet. Das heißt, es geht gar nicht um die Frage, wissen die es oder wissen die es nicht, sondern die Frage ist, was hat der Körper gelernt? Woran ist der Körper gewöhnt? Und gewöhnt ist er an eine schnelle Befriedigung. Und egal, was du draußen machst, ne, ob du jetzt mit einer Nerf in einer Fußgängerpassage auf irgendwelche Leute schießt oder mit Kreide was Großes malst auf dem Hof, der irgendwie zur Verfügung steht. Ich möchte hier keine Ideen droppen, aber also ganz egal, was du da tust, ne, du hast immer viel weniger schnell einen Effekt erleben, als wenn du Social Media hast. Und es geht gar nicht so die Frage, wissen die das nicht? Die wissen das schon, nur das Erleben ist etwas anderes. Und wir müssen die Menschen wieder dazu zurückbringen, dass der Prozess des Tuns, also das mit Kreide auf dem Pflaster zu malen, unabhängig davon, wie das Ergebnis aussieht, dass dieser Effekt des Tuns Befriedigung schafft. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie unter der Dusche singen. Also das ist ja auch etwas, was man jetzt die meisten von uns wahrscheinlich nicht aufzeichnet, um es sich danach anzuhören, zu sagen, oh mein Gott, bin ich textsicher oder wie ich diese Höhen und Tiefen hinbekommen habe, sondern da ist es ja wirklich der Moment, der Freude macht. Meistens nur einem selbst, aber ja, ne? Ich berichte hier aus eigenem traumatischen Erleben. Aber dieser Moment zu sagen, ich tue das, weil ich da Freude dran habe und da ist es für mich völlig unerheblich, wie das Ergebnis aussieht, sondern es ist der Moment und den kann ich genießen. Und dieses Genießen im Moment, das ist etwas, was da können wir drüber reden und das müssen Menschen erleben.
Das haben wir jetzt viel in dem Kontext eigentlich zur mentalen Gesundheit und du hast es ganz wunderbar mit den Daten und mit der Psychologie begründet. Aber ich denke mir halt auch die ganze Zeit, jetzt weiß ich nämlich wieder, was ich vorhin fragen wollte. das ist nichts anderes als eigentlich das, was wir eben predigen, wenn wir über mentale Gesundheit und emotionale Gesundheit reden, im Sinne des Gewahrseins, der Achtsamkeit, des Bewusstseins, den Turnus rauszunehmen, im Moment zu sein, im Hier und Jetzt anzukommen, auch mal haptisch eben mit allen Sinnen die Dinge wahrzunehmen, ne, in die Natur zu gehen, mal ein Blatt anzufassen, mal einen Baum zu berühren und oder. Und im Grunde genommen ist das ja nichts anderes, was du sagst. Zu sagen, hey, eigentlich ist das, was wir tun können, vermehrt aus dieser zweidimensionalen Welt raus und vor allem uns auch mal wieder bewusst machen, dass wir, während wir in der dreidimensionalen Welt sind, eigentlich eher die vierte Dimension anstreben und eigentlich jetzt wieder zurückgeworfen werden in die 2D, dass wir da vermehrt uns wieder auf unsere Sinne konzentrieren, rausgehen, in die Natur gehen, in die Monotonie gehen, ob das ein Sonnenuntergang ist, ob das die Wolken sind, ob das das Meer ist, was auch immer. Und eigentlich versuchen, unser Gehirn damit zu trainieren, um eben Wachstum dahingehend zu befördern. Kann man das so sagen?
Was davon?
Oh, vieles.
Also, was meinst du mit vierter Dimension?
Wenn wir in die Daten schauen, was beispielsweise Monotonie mit unserem Gehirn macht und wie es unser Gehirn trainiert. Egal, ob ich jetzt von gewissen Achtsamkeitsübungen spreche, ob ich davon rede, in Meditation zu sein, ob ich davon rede, bestimmte Frequenzen zu hören und das Nichtstun, mal auf der Couch liegen, sitzen, Nichtstun, zu praktizieren, dass diese Dinge ja eigentlich unsere Wahrnehmung dahingehend so sehr schärfen, natürlich mit ganz viel Übung, Training, Jahre, dass wir die Vorstellungskraft erweitern können und merken, dass das, was wir sehen und wahrnehmen, nur sehr beschränkt ist und dass es darüber hinaus eben auch noch, die wir empfangen können, alles, was energetisch ist. So, das meine ich so ein Stück weit mit der vierten Dimension. Und 3D ist ja das, was wir sehen, was wir wahrnehmen. Wenn wir jetzt durch Social Media, beziehungsweise allgemein durch Medien, durch den aktiven Konsum wieder zurückgeworfen werden in diese 2D-Welt, da baut sich bei mir eben gerade diese Theorie auf mit, ist es dann eigentlich nicht der Weg, den wir versuchen sollten, wieder zurückzugehen zu mehr Bewusstsein, zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Reizentzug?
Naja, machen wir es doch mal ganz praktisch. Es mag falsch sein, aber lass mich mal deine vierte Dimension, die du ja gerade sehr, sehr, sehr blumig beschrieben hast, einfach nur als Zeit begreifen.
Na, die kann nicht immer blumig sein.
So, jetzt mal ganz ehrlich, ihr habt ja beide eine Waschmaschine zu Hause, ne? Jetzt sagen wir mal, wie viel Zeit am Tag sparst du dadurch, dass du eine Waschmaschine hast?
Mindestens eine Stunde.
Genau, mindestens eine Stunde, okay. Und die Frage ist doch jetzt, wenn ich doch technisches Equipment habe, was mir für Alltäglichkeiten Zeit spart, was mache ich denn mit dieser Zeit? Nehme ich diese Zeit wirklich und sage, die Technologie, der technische Fortschritt hat mir eine Stunde geschenkt und jetzt setze ich mich hin und genieße diese eine geschenkte Stunde?
Nee. Schön wär's.
Machen wir nicht, genau. So, und das geht ja weiter. Ich meine, es gibt, muss man sich mal vorstellen, es gibt einen Riesenmarkt für Produkte, die da heißen, nimm dir nicht mehr die Zeit für das, was du eigentlich möchtest und brauchst, sondern mach es to go. Coffee to go, Sandwich to go. Diese ganze To-Go-Manie heißt ja nichts weiter als, wenn du dich hinsetzen würdest und auf deinen Körper achten und dir Ruhe und Zeit nimmst, dann ist das Verschwendung, weil brauchst ja nicht, kannst ja To-Go nehmen. Na? Und jetzt muss man immer mal weiterdenken. Ne? Da lernen wir als Kind, aus einer Tasse zu trinken und das ruhig zu machen, damit nichts überschwappert. Und dann sind wir erwachsen und dann kaufen wir uns einen Becher, der oben Deckel drauf hat, wie eine Schnabeltasse, nur weil wir glauben, dass der Kaffee besser schmeckt oder das Getränk besser schmeckt, wenn wir es im Gehen nehmen. Völlig irrsinnig. Also die Frage nach der vierten Dimension ist doch einfach die Frage, wofür nehme ich mir die zur Verfügung stehende Zeit? Und wenn ich glaube, dass ich die ganze Zeit defizitär unterwegs bin und irgendetwas noch machen muss und aufholen muss und ich muss noch die, ne, wenn ich wieder irgendeinen Kanal gesehen habe, wo es heißt, das sind die fünf Dinge, die du am Tag unbedingt machen musst, barfuß durchs Gras laufen, keine Ahnung, zwei Tassen Kaffee trinken gleichzeitig, während du in der Hand noch einen Bagel balancierst. Und das Letzte ist das Wichtigste. Also wenn ich die ganze Zeit so defizitär unterwegs bin, dann habe ich natürlich immer so das Gefühl, dass ich meine Zeit möglichst effizient nutzen muss. Aber ich nutze sie halt nur effizient, ich nutze sie nicht effektiv. Ne, weil wir wissen, wenn wir was essen, braucht der Körper von der Verarbeitung und so weiter eine gewisse Zeit, bis ein Sättigungsgefühl entsteht. Menschen essen mehr, wenn das nebenbei passiert. Aber da steckt halt eine wahnsinnige Industrie dahinter. So, und das bedeutet, wir müssen anfangen, diese vierte Dimension Zeit nicht mehr davon abhängig zu machen, ob irgendjemand uns Zeit gibt, sondern ob es legitim ist, sich Zeit zu nehmen. Und da müssen wir bei uns selber anfangen, nämlich bei all denen, die sagen, wow, ich bin bei irgendwelchen Kaufhäusern, virtuellen Kaufhäusern gelistet, die dazu führen, dass ich heute etwas bestelle und heute Abend kriege ich es noch. Sondern zu sagen, ja, warte mal, was habe ich denn eigentlich für ein komisches Leben, dass ich heute die Dinge bestelle und dann sind die heute Abend auch schon da oder morgen auf jeden Fall. Und wenn ich noch einen Aufschlag bezahle, dann muss der liebe Fahrer mit dem Auto auch nochmal extra los. Ne? Also, das ist doch die Frage. Und das ist keine Frage der Gesellschaft oder von anderen, sondern es ist etwas, wo man selbst die eigene Bequemlichkeit und Komfortzone einschränkt für ein langfristig positives Ziel.
Selbstverantwortung.
Jetzt habe ich aber gar nicht gefragt, Mel, habe ich denn deine Frage vorhin eigentlich beantwortet?
Ja, sie wurde beantwortet.
Danke, du kannst uns auch zu Egin sagen, dass du noch dran bist. Das kennt Egin auch.
Okay.
Drei.
Sprich weiter. Du hältst es eh nicht aus.
Nee, mit Blick auf die Uhr will ich gar nicht groß weitersprechen, aber ich will meine letzte Frage an dich stellen, zumindest von meiner Seite. Vielleicht hat Mel dann noch eine. Stefan, was tust du denn in deinem Alltag für deine mentale Gesundheit?
Oh, kann ich dir zeigen? Warte.
Jetzt kommt der Hund. Jetzt kommt Buddy, oder? Ja, jetzt kommt Buddy.
Was tue ich für meine, was tun wir für meine mentale Gesundheit? Also, das ist das mental gesündeste, was ich mir angetan habe, weil diese Zeit, muss man sich nehmen, die hat man nicht, sondern die Zeit für so ein Tier. Das ist eine bewusste Entscheidung, rauszugehen, sich die Zeit zu nehmen und die Zeit nicht damit zu verbringen, beispielsweise draußen, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, habe ich auch keine Kopfhörer drin und telefoniere nicht und höre keine Musik, sondern bin ich einfach wirklich die ganze Zeit draußen. Und das Schöne ist, dass der kleine Kerl mir dann auch sofort sagt, wenn ich ihm keine Aufmerksamkeit schenke, weil er dann Quatsch macht. Mhm. Und das tue ich ganz konkret für meine mentale Gesundheit.
Also ich persönlich weiß ja, wie du unterwegs bist, wenn du mit deinem Hund draußen bist, aber auch das ist ja leider nicht selbstverständlich und nicht jeder macht das ja so, der einen Hund besitzt oder die einen Hund besitzt. Vielmehr erlebe ich Menschen, die draußen mit dem Hund sind, das Handy in der anderen Hand haben oder telefonieren oder nebenbei tatsächlich swipen. Über Hundetraining und Erziehung und so, da reden wir gar nicht drüber. Also auch da ist Stefan schon wieder Experte, aber das ist ein anderes Paar Schüchen. Die Sache ist halt die, dass du, wenn du mit deinem Hund draußen bist, nicht auf der Straße bei ganz viel Autoverkehr und bei ganz vielen anderen Reizen bist, sondern du gehst in den Wald, du gehst in die Natur. Und du bist halt die ganze Zeit mit deiner Aufmerksamkeit auch beim Hund.
Ja.
Ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig zu betonen und zu unterstreichen.
Ja.
Das ist ja aber nicht das Einzige, oder, was du tust?
Naja, ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich mich gesund ernähre. Außer Kuchen zählt inzwischen evidenzbasiert zur gesunden Ernährungsform. Nein, aber was ich tatsächlich mache, ist beispielsweise, das ist vielleicht so ein Merkmal, was es sehr deutlich macht, an meinem Geburtstag mache ich mein Handy aus. Also ganz bewusst an einem Tag, wo ich weiß, dass ganz, ganz viele Informationen kommen werden, das Handy auszumachen und zu sagen, das ist okay, weil die Menschen, die heute an mich denken, die tun das ja nicht, weil ich bei irgendeinem Portal angezeigt werde, als der Geburtstag hat, sondern die an mich denken, A, wissen die meisten, dass ich mein Handy aus habe und B, ist das für die auch total okay, weil die mir gegenüber ja hoffentlich wohlwollend eingestellt sind.
gute Einstellung. Bin auch so typ, ich feiere keinen Geburtstag. Von daher ist bei mir auch immer alles aus. Ich bin weg, meistens irgendwo in der Natur.
Ist Digital Detox, ich wollte keine Frage mehr stellen, ne?
Stell.
Ist Digital Detox etwas, was du empfehlen würdest?
Also ganz ehrlich, ich glaube, jeder muss für sich, also wenn es eine Belastung ist, wenn jemand sagt, so, oh, fällt mir total schwer, oder jetzt habe ich den Anruf verpasst von dem einen wahnsinnig tollen Kunden, der mich lebenszufrieden gemacht hätte. Ich glaube, jeder muss dort sein Konzept finden. Ich finde, wir haben eine sehr stark digitale Welt und ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, dass so ein absoluter Detox jetzt irgendwie für jeden, dass der Kelch der Erkenntnis ist. Also wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und immer mal wieder zu gucken, was brauche ich dafür, dass ich mir für die Dinge, die mir wichtig sind im Leben, Zeit nehme. Und das kann sehr unterschiedlich sein.
Ja. Gut abgerundet. Stefan, gibt's irgendwas, was du noch mitteilen möchtest, fernab von den Fragen, die wir gestellt haben? Oder, also ich könnte hier 10 Jahre mit dir reden, so ist es nicht, aber gibt's noch irgendwas, was du mitteilen möchtest?
Ja, also ich möchte nochmal auf die ungelösten Fragen dieser Welt eingehen. Also, wenn Schwimmen schlank macht, was machen Wale falsch? Nein, ich habe keine Fragen.
In diesem Sinne, vielen Dank für alles, was fließen durfte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also für alle, die es nicht wissen, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach bei dir, so einen Zeitslot zu bekommen. Deswegen wirklich von ganzem Herzen Dankeschön.
Gerne.
Und dir da draußen, ich hoffe, du hast mit dieser Folge ein bisschen mehr Erleuchtung über die Medien bekommen. Vielleicht auch für deine Liebsten, für deine Kinder, für deine Angehörigen, die du ein Stück weit mit beeinflussen kannst und vielleicht weißt, was die nächsten Schritte sind, wo du ein bisschen mehr gewahr über die Dinge werden kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.